Für mich beginnt heute die wichtigste Woche im Kirchenjahr, die Karwoche. Wenn wir die Evangelien lesen, dann fällt auf, dass diese letzte Woche im Leben von Jesus viel genauer beschrieben wird als das ganze vorige Leben. Über die letzten Stunden haben wir mehr Einzelheiten über Jesus als über das, was er vorher gesagt und getan hat. Natürlich ist alles wichtig, was Jesus gesagt und getan hat, aber dass er den Weg ans Kreuz ging, ist doch das Entscheidende in seinem Leben. Und deshalb ist für mich diese Karwoche auch von ganz besonderer Bedeutung. Diese Karwoche beginnt also heute mit dem Palmsonntag. Bevor ich einen Bibeltext dazu lese, möchte ich ein bisschen schildern, wie es damals in Jerusalem zuging. Es war kurz vor dem Passafest. Passafest war eines der wichtigsten Feste, übrigens auch heute noch, eines der wichtigsten Feste der Juden. Und viele Pilger aus ganz Israel kamen nach Jerusalem. Die Stadt war übervoll, zu Hunderttausenden, manche schätzen sogar über 1 Million, waren dann beim Passafest und die Woche vorher in Jerusalem. Die Herbergen waren überfüllt und viele mussten in den Dörfern, die um Jerusalem herum waren, übernachten. Und wer auch dort keine Unterkunft fand, der schlief im Zelt. Es wurden für das Passafest ganze Zeltplätze aufgebaut. In diesen Tagen hatte natürlich die römische Besatzungsmacht ein besonders scharfes Auge auf die Hauptstadt von Israel. Denn bei dieser Menschenmenge konnte es leicht zu Aufständen kommen. Es gab unter den Juden rebellische Gruppierungen, die nur darauf warteten, dass sie unter den Römern ein Gemetzel anrichten konnten. Wenn man damals schon Bomben erfunden hätte, ich glaube, es hätte wohl das eine oder andere Attentat gegeben. Jerusalem stand also unter Hochspannung. Viele Gespräche unter den Festpilgern drehten sich sicher um das bevorstehende Passafest und um die politische Situation. Aber in diesem Jahr kam noch ein anderes Thema dazu. Vor ein paar Tagen hatte nämlich Jesus ganz nahe bei Jerusalem, in dem Ort Bethanien, es lag etwa 3 Kilometer von Jerusalem entfernt, da hatte er einen Toten auferweckt. Und zwar nicht einen frisch Verstorbenen, wie er es schon öfters mal getan hatte, sondern ein Freund von Lazarus war gestorben und er lag schon 4 Tage lang im Grab. Der war schon am Verwesen. Das sagte jeder, da kann man nichts mehr machen, der ist hinüber. Aber Jesus stellte sich einfach vor das Grab hin und rief, Lazarus, komm heraus. Und Lazarus kam herausspaziert aus dem Grab, als sei er nie tot gewesen. Diese Auferweckung des Lazarus verbreitete sich natürlich wie ein Lauffeuer. Das war das Gesprächsthema überhaupt. Und viele der Juden stellten sich die Frage, könnte dieser Jesus der Messias sein? Wer so etwas kann, der könnte der Retter sein, den Gott uns schon lange versprochen hat. Und nun sprach es sich herum, dass Jesus am Sabbat vor dem Passafest in Bethanien übernachtete, bei seinem auferweckten Freund Lazarus. Und viele strömten nun nach Bethanien, um einmal Jesus zu sehen, aber dann auch, um Lazarus auszufragen, wie das dann so war, ob er wirklich tot war und auferweckt worden ist. Und hier steht nun im Johannesevangelium in Kapitel 12, da erfuhr eine große Menge der Juden, dass Jesus dort war, in Bethanien, und sie kamen nicht allein um Jesu willen, sondern um auch Lazarus zu sehen, den er von den Toten erweckt hatte. Aber die hohen Priester beschlossen, auch Lazarus zu töten, denn um seinetwillen gingen viele Juden hin und glaubten an Jesus. Als am nächsten Tag die große Menge, die aufs Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem käme, nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und riefen, Hosianna! Gelobt sei der, da kommt in dem Namen des Herrn, der König von Israel. Jesus aber fand einen jungen Esel und ritt darauf, wie geschrieben steht, fürchte dich nicht, du Tochter Zion, siehe, dein König kommt und reitet auf einem Eselsfüllen. Das verstanden seine Jünger zuerst nicht. Doch als Jesus verherrlicht war, da dachten sie daran, dass dies von ihm geschrieben stand und man so mit ihm getan hatte. Das Volk aber, das bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grabe rief und von den Toten auferweckte, rühmte die Tat. Darum ging ihm auch die Menge entgegen, weil sie hörte, er habe dieses Zeichen getan. Die Pharisäer sprachen untereinander, ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet. Siehe, alle Welt läuft ihm nach. In Jerusalem herrschte also große Unruhe. Einerseits, weil es um das Passafest herum sowieso schon hektisch zuging und alle unter Anspannung waren, aber auch darum, weil es ganz verschiedene Einstellungen zu Jesus gab. Da, wo es um Jesus geht, prallen die Meinungen aufeinander. Und Jesus hat nicht etwa versucht, die Wogen zu glätten, sondern im Gegenteil, er hat die Menschen herausgefordert, Stellung zu beziehen. Er hat sie in eine Situation gebracht, wo sie sich entscheiden mussten, welche Einstellung sie zu Jesus haben. Was tat Jesus? Am Tag nach dem Sabbat, also an unserem Palmsonntag, machte sich Jesus auf den Weg von Bethanien nach Jerusalem. Seine Jünger begleiteten ihn, aber auch viele Festpilger, die in Bethanien übernachtet hatten, kamen mit, weil sie in Jerusalem Vorbereitungen treffen mussten für das bevorstehende Passafest. Einige liefen schon voraus und kündigten an, dass Jesus jetzt kommen wird. Denn das war noch gar nicht so sicher. Es gab Spekulationen darüber, ob Jesus tatsächlich den Mut hat, auf dem Fest zu erscheinen. Denn die Pharisäer und Schriftgelehrten, die hatten schon einen Erlass herausgegeben, die hatten befohlen, dass wenn man Jesus sieht, man ihn sofort festnehmen soll. Und nun verbreitete sich die Nachricht, Jesus kommt tatsächlich. Inzwischen war Jesus mit seinen Jüngern und seinen Fans in der Nähe von Jerusalem angekommen, in der Nähe des Ölberges. Und nun schickte er zwei seiner Jünger in den Vorort Bethphage, um einen Esel zu besorgen. Die Einzelheiten, wie das ablief, kann man in den Evangelien nachlesen. Die sind jetzt nicht so wichtig. Die Jünger kommen also mit dem Esel zurück und legen ihre Überkleider, ihre Umhänge auf den Esel, weil sie keinen Sattel zur Hand haben, und Jesus setzt sich darauf. Und auf diesem Esel zieht nun Jesus in Jerusalem ein. Und damit erfüllt er eine Prophetie des Propheten Sacharja. Sacharja hatte geschrieben, du Tochter Zion, freue dich sehr, und du Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Unter den Juden war man sich einig, diese Prophetie bezieht sich auf den Messias. Jesus tat nun genau das, was über den Messias vorausgesagt wurde. Und damit zeigte er in aller Öffentlichkeit, ich bin es. Ich bin der Messias. Ich bin der Retter, den die Propheten immer wieder angekündigt haben. Und nun blieb den Menschen eigentlich gar nichts anderes übrig, als Stellung zu beziehen. Sie können diesem Jesus gegenüber nicht mehr neutral bleiben, sondern sie müssen sich der Frage stellen, wer ist dieser Jesus eigentlich? Wer ist er für mich? Und um diese Frage kommt auch heute kein Mensch herum. Wo es um Jesus geht, da prallen die Meinungen aufeinander, da gibt es manchmal harte Auseinandersetzungen. Wo es um Jesus geht, bilden sich verschiedene Gruppierungen. Wir wollen uns einmal einige der Gruppierungen anschauen, die damals am Passafest beteiligt waren. Das sind zum einen die Begeisterten. Zu den Begeisterten gehörten diejenigen, die Jesus von Bethanien aus begleiteten. Und für viele von ihnen war klar, Jesus ist der Messias. Solche Wunder, wie Jesus sie tut, kann nur der Messias tun. Und von diesem Messias hatten sie ganz bestimmte Vorstellungen. Dieser Messias war in der Meinung der Menschen der Nachkomme des großen Königs Davids, was Jesus ja auch tatsächlich war. Unter David war Israel vor vielen Jahren ein schönes Königreich gewesen. Aber danach hatten es die Juden immer wieder erlebt, dass andere Völker über Israel herrschten. Jetzt waren die Römer die Herren über Israel. Und das Heilige Land war nur ein ganz kleines Stück des gewaltigen römischen Reiches. Aber das würde sich ändern. Wenn der Messias kommt, dann würde Israel wieder ein Königreich werden, wie zur Zeit Davids. Jesus würde in Jerusalem einziehen, er würde den Thron Davids wieder einnehmen. Mit seiner Supermacht, mit der er Tote auferwecken kann, wird er die Römer vertreiben und er wird in Jerusalem in der Autorität und Vollmacht Gottes regieren. Er wird das Reich Gottes auf der Erde errichten und das wird sich durchsetzen gegenüber allen anderen Reichen. Das war es, was die Menschen damals vom Messias erwarteten. Und auch die Jünger waren von dieser Erwartung erfüllt. Obwohl sie 3 Jahre lang mit Jesus zusammen waren und ihm immer wieder zuhörten, hat sich diese Messias-Erwartung in ihnen festgesetzt. Das merken wir zum Beispiel an dem Gespräch, das die Jünger führten, nachdem Jesus wieder auferstanden war. 2 Jünger waren auf dem Weg nach Emmaus. Jesus war bei ihnen, aber sie kriegten das nicht wirklich mit. Und sie sprachen über den Messias. Sie sagten, wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen würde. Der Messias wird Israel erlösen. Das war ihre Erwartung, die sie hatten. Und selbst kurz bevor Jesus in den Himmel zurückkehrte, bevor diese Erde verließ, fragten ihn die Jünger noch, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten, das Reich für Israel? Und dachten, bis jetzt hat er es noch nicht getan, dann muss es doch jetzt bald passieren. Das war ihre Vorstellung, die sie vom Messias hatten. Und sie dachten, Jesus ist dieser Messias, er wird das jetzt tun. Und deshalb begrüßten sie ihn am Palmsonntag als ihren Messias. Sie begrüßten ihn wie einen König. Matthäus schreibt über die Menschen, die Jesus von Bethanien aus begleiteten, aber eine sehr große Menge breitete ihre Kleider auf den Weg. Andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die hatten wohl gerade keinen roten Teppich zur Hand, deshalb nahmen sie andere Sachen, um sie vor Jesus hinzulegen. Die Menge, die Jesus von Bethanien aus begleitete, stößt nun auf eine andere Menge, die ihm von Jerusalem aus entgegenkommt. Und sie begrüßen ihn mit dem Ruf Hosianna, gelobt sei, der da kommt in dem Namen des Herrn, der König von Israel. Auch hier steckt die ganze Messias-Erwartung drin. Hosianna ist eigentlich ein Hilferuf, das heißt, Herr, hilf uns. Und doch ist zugleich auch die Hoffnung, dass jetzt diese Hilfe kommt. Also Hilfe und Jubelruf in einem. Und sie schwenken dabei Palmen. Das sind Zeichen des Sieges und des Triumphes. Jetzt kommt der von Gott Gesandte, der im Namen des Herrn kommt, der das Reich Israel wieder aufrichtet. Das also ist die Erwartung der Begeisterten. Die zweite Gruppe, die am Palmsonntag beteiligt war, das sind diejenigen, die Jesus ablehnten, seine Gegner. Sie wollen radikal gegen diese Jesusbewegung vorgehen. Wisst ihr, was ich erschreckend finde? Ich finde es erschreckend, dass es keine Gottesleugner sind, die sich da gegen Jesus wenden. Das sind nicht Atheisten, die nichts mit dem Glauben zu tun haben wollen, sondern es sind gerade Menschen, die für ihre Frömmigkeit bekannt sind. Das sind die religiösen Führer, die Repräsentanten der jüdischen Religion. Warum wollen sie Jesus festnehmen? Nun, der Grund, den sie angeben, ist folgender. Sie sagen, wenn das Volk tatsächlich Jesus als König der Juden einsetzt, dann wird das die Aufmerksamkeit der Römer erregen. Einen König einzusetzen ohne die Zustimmung des römischen Kaisers, das ist Hochverrat, das ist Rebellion. Das werden sich die Römer auf keinen Fall gefallen lassen. Die werden knallhart durchgreifen. Die werden den Juden jede Rechte nehmen oder sie vielleicht sogar ausrotten. Und das müssen wir verhindern. Wir müssen alles verhindern, sagen die Priester, was den Zorn der römischen Besatzungsmacht erregen könnte. Wir wollen das Volk und unsere Religion schützen. Das ist ein Grund, den jeder nachvollziehen kann, der auch vernünftig und einsichtig ist. Aber wisst ihr, wir Menschen sind ja ganz raffiniert. Wenn wir etwas durchsetzen wollen, dann haben wir oft einen Grund, den wir angeben, den jeder einsieht, der uns ganz uneigennützig erscheinen lässt. Aber hinter diesem vorgegebenen Grund steckt oft der eigentliche Grund. Da steckt oft der wahre Grund. Und ausgerechnet der Statthalter Pontius Pilatus durchschaut die Juden. Es heißt im Matthäusevangelium, Pontius Pilatus wusste, dass sie ihn aus Neid überantwortet hatten. Neid, das war der eigentliche Grund, warum sie Jesus weghaben wollten. Wir müssen uns bewusst machen, die Pharisäer, die Schriftgelehrten und die Priester waren damals die religiöse Autorität. Sie erklärten, wie man die Heilige Schrift zu verstehen hat. Sie schrieben vor, wie man die Gesetze beachten musste. Sie hatten zum Beispiel Listen mit Hunderten von Geboten, die genau vorschrieben, was man am Sabbat tun darf und was man nicht tun darf. Und sie erwarteten von jedem, dass er sich an diese Vorschriften hielt. Sie legten fest, wie man als Jude zu leben hat, um vor Gott wohlgefällig zu sein. Und nun kommt da ein anderer, da kommt dieser Jesus, der hat nie Theologie studiert, und er stellt ihre Autorität in Frage. Der heilt kranke Menschen an einem Sabbat. Hallo, geht's noch? Am hochheiligen Ruhetag. Der setzt sich mit Prostituierten und Halsabschneidern zusammen. Feiert zusammen mit Leuten, von denen die Pharisäer sich ganz bewusst absondern, um sich nicht unrein zu machen. Und das Ärgerliche war, dieser Jesus hatte auch noch Zulauf. Zu Tausenden strömten ihm die Menschen nach. Wenn die Leute den Pharisäern zuhörten, dann sagten sie, langweilig, immer nur Gesetze, Vorschriften, Richtlinien. Wenn sie Jesus zuhörten, sagten sie, wow, noch nie hat jemand so geredet wie er. Und was jetzt noch ärgerlicher war, die konnten Jesus nicht einfach als Volksverführer hinstellen, denn er tat außerordentliche Wunder. Und das zeigte, dass er nicht nur seine eigene Meinung präsentiert, sondern dass hinter ihm Gottes Macht steht. Und deshalb setzten die Pharisäer und Schriftgelehrten alles daran, um diese Wunder in Frage zu stellen. Als Jesus einen Blinden heilte, sagten sie, der ist ja noch nie wirklich blind gewesen, der hat sein ganzes Leben lang nur simuliert. Als Jesus Dämonen austrieb, sagten sie, ja, das tut er nicht mit der Macht Gottes, sondern er steht im Bündnis mit dem Obersten der Dämonen. Er kommt von Satan. Und jetzt, wo Jesus einen Toten auferweckt, wollen sie den Toten, den Auferweckten wieder umbringen. Die wollen das Wunder praktisch wieder rückgängig machen. Wie borniert können religiöse Menschen sein? Nach außen hin geht es ihnen ganz allein um Gott. Aber in Wirklichkeit geht es ihnen um Anerkennung, um Macht. Und das ist nicht nur bei den Pharisäern damals so, sondern das sieht man immer wieder im Laufe der Kirchengeschichten. Überall in Kirchen und Gemeinden steckt hinter Frömmigkeit oft Geltungsbedürfnis, Machtbedürfnis. Man will anderen vorschreiben, wie sie zu leben haben. Man will, dass andere die eigene Autorität anerkennen. Und was diese Macht und diesen Einfluss stört, muss weggeschafft werden. Was die eigene Autorität in Frage gestellt, muss vernichtet werden. Das also sind die Gegner am Palmsonntag. Ich habe jetzt also über zwei Gruppen gesprochen, die am Palmsonntag beteiligt waren. Auf der einen Seite diejenigen, die Jesus zujubeln, von ihm begeistert sind. Auf der anderen Seite diejenigen, die ihn beiseite schaffen wollen. Zwei ganz verschiedene Gruppierungen. Und doch haben sie eines gemeinsam. Beide Gruppen haben ihre Erwartungen an Jesus. Sie haben ihre Vorstellungen, wie Jesus handeln soll. Die Pharisäer erwarten von Jesus, dass er ihre Autorität anerkennt, dass er sie lobt vor den Menschen, dass er die Gesetze ganz genau so einhält, wie sie es vorschreiben. Die Begeisterten erwarten, dass Jesus die Römer vertreibt und aus Israel wieder das Reich Gottes auf der Erde macht. Jesus hat alle diese Erwartungen nicht erfüllt. Er hat nicht immer das getan, was Menschen von ihm erwarten, sondern er tat immer das, was Gott von ihm wollte. Und das kann dazu führen, dass Menschen wütend werden, dass sie ihn beseitigen wollen, dass sie rufen ans Kreuz mit ihm. Oder es kann auch dazu führen, dass Menschen sich einfach enttäuscht von ihm abwenden, dass sie sagen, ich hatte so auf ihn gehofft, ich habe so fest damit gerechnet, dass er seine Macht einsetzt, um meine Wünsche zu erfüllen, aber er hat es nicht getan. Ich bin enttäuscht von ihm. Ich will mit Jesus nichts mehr zu tun haben. Das sind zwei Möglichkeiten, wie wir reagieren können, wenn Jesus unsere Erwartungen nicht erfüllt. Es gibt viele Menschen, die das erleben, dass sie bestimmte Wünsche haben und Jesus geht nicht darauf ein. Ist ein Ehemann, der jahrelang für seine krebskranke Frau betet. Er weiß, dass Jesus Kranke gesund machen kann, aber die Frau stirbt. Das ist ein Vater, der mit seinen Kindern sich auf den Weg macht mit dem Auto. Er betet vorher noch um Bewahrung, er baut einen Unfall und zwei der Kinder sterben. Es gibt Ehepaare, die sich sehnlich ein Kind wünschen, die auch Bibeltexte lesen, wo Gott Menschen ein Kind geschenkt hat, die keins bekommen konnten, aber ihr Kinderwunsch bleibt unerfüllt. Was tun wir, wenn Jesus unsere Hoffnungen enttäuscht, wenn er unsere Erwartungen nicht erfüllt? Wenden wir uns von ihm ab und sagen, das ist nicht der Jesus, an den ich geglaubt habe? Oder werden wir sogar aggressiv, wenden uns gegen ihn, schimpfen über ihn? Jesus zeigt uns noch eine dritte Möglichkeit, nämlich die Möglichkeit, ihm nachzufolgen. Ein paar Verse weiter im Johannesevangelium sagt Jesus: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es erhalten zum ewigen Leben. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll auch mein Diener sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Es hört sich ein bisschen komisch an, wenn Jesus sagt, dass wir unser Leben hassen müssen, um es zu erhalten. Man könnte das so verstehen, als dürften Christen überhaupt keine Lebensfreude haben, als müssten wir alles ablehnen, was in diesem Leben Spaß macht, und dürften uns nur noch mit heiligem Ernst um geistliche Dinge kümmern. Aber ich glaube, so ist das nicht gemeint. Wenn ich mir das Leben von Jesus so anschaue, dann habe ich den Eindruck, er ist durchaus ein lebensfroher Mensch. Jesus ließ sich gern auf Feste einladen, hat gegessen, getrunken, hatte Freude an der Gemeinschaft mit anderen Menschen, hat sich gefreut an der Natur. Ja, Jesus hat das Leben geliebt. Aber eins sehen wir an ihm ganz deutlich: Gottes Ziele waren ihm immer wichtiger als seine eigenen Ziele. Er beschäftigte sich immer mit der Frage, was hat Gott mit meinem Leben vor? Er wollte sich nicht selbst verwirklichen, sondern er wollte Gottes Plan verwirklichen. Im Philipperbrief wird das so ausgedrückt: Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja, zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Diese Einstellung von Jesus wird eigentlich am Palmsonntag ganz deutlich. Er lässt sich wie ein König begrüßen, denn er ist tatsächlich ein König. Und doch ist sein Königtum ein ganz anderes, als wir es normalerweise gewöhnt sind. Ein wirklicher König, der die Römer vertreiben will, der wäre auf einem Pferd in Jerusalem eingeritten, bewaffnet in prachtvollen Gewändern, womöglich mit einer Krone auf dem Kopf als Zeichen seiner Herrschaft. Aber Jesus reitet auf einem Esel in Jerusalem ein. Es heißt sogar ein Eselsfüllen, also einem ganz jungen Esel. Da ist nichts Großartiges zu sehen. Nichts, was auf Macht oder Herrschaft hindeutet. Es gibt eine andere Bibelstelle, da hat Johannes eine Vision. Und da sieht er Jesus tatsächlich auf einem weißen Pferd, gekrönt mit vielen Kronen. Wisst ihr, wo das ist? In der Offenbarung, fast am Ende der Bibel. Dort erscheint Jesus in seiner Herrlichkeit. Da ist für alles sichtbar, dass er tatsächlich der König aller Könige und der Herr aller Herren ist. Aber hier sieht man ihn in seinen Alltagsgewändern auf einem kleinen Esel. Und die einzige Krone, die er in den nächsten Tagen tragen wird, das ist eine Dornenkrone. Eine Krone aus Dornen, die sich in den Schädel drücken und rasende Schmerzen verursachen. In der Offenbarung sieht Johannes Jesus als Löwen von Juda. Aber hier im Evangelium sieht er ihn als Lamm, als Opferlamm, das geschlachtet wird für die Sünden der Menschen. Jesus kam damals nicht nach Jerusalem, um als König die Gegner zu vertreiben und um einen Gottesstaat zu errichten, sondern er kam, um den Weg ans Kreuz zu gehen und mit unserer Schuld beladen am Kreuz zu sterben. Wie sagt er, das Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben, damit es Frucht bringt. Die Frucht, die Jesus gebracht hat, ist, dass viele Menschen mit Gott versöhnt werden. Dass viele Menschen in die Gemeinschaft mit Gott zurückkehren und Gott verherrlichen. Aber diese Frucht erreicht er nur dadurch, dass er starb. Und er sagt, wenn wir ihm nachfolgen, dann werden wir den gleichen Weg gehen wie er. Das heißt natürlich nicht, dass wir in allem so leben, wie Jesus gelebt hat. Wir werden nie das gleiche Leben führen wie Jesus. Aber es heißt, dass wir mit der gleichen Grundeinstellung leben. Nämlich mit der Einstellung, ich will mich nicht selbst verwirklichen, sondern ich will Gottes Willen verwirklichen. Nicht meine Wünsche und Pläne sind mir wichtig, sondern was Gott mit mir vorhat, ist mir wichtig. Das meint Jesus, wenn er sagt, dass wir unser Leben hassen müssen, damit sein Leben zur Wirkung kommt. Damit wir das wirkliche Leben haben, wirkliches Leben, ein Leben in der engen, vertrauten Gemeinschaft mit Jesus. Ein Leben, das sich nicht auf ein paar Jahrzehnte auf dieser Erde beschränkt, sondern das in die Ewigkeit hineinreicht. Ich denke, viele Menschen, die an Jesus glauben, machen so ihre eigenen Pläne für ihr Leben. Sie haben ihre Vorstellungen, wie ihr Leben und ihre Karriere verlaufen soll. Und weil sie Christen sind, bitten sie natürlich Jesus, ihre Pläne zu segnen. Sie sagen zu Jesus praktisch, folge mir nach. Und ich muss zugeben, auch viele meiner eigenen Gebete sehen so aus. Sind wie ein Wunschzettel, ich lege Jesus meine Wünsche vor, sage ihm, tu doch bitte dies und tu jenes, segne meine Pläne. Und das ist ja auch nicht grundsätzlich falsch. Wir dürfen ja mit unseren Anliegen zu Jesus kommen. Wir dürfen ihm sagen, was wir gerne hätten, aber das sollte nicht unsere Grundeinstellung sein. Unsere wichtigste Frage sollte nicht sein, was will ich von Jesus, sondern was will Jesus von mir? Eine Frage, die ich mir immer wieder stellen muss, ist, bin ich nur ein von Jesus Begeisterter oder bin ich ein Nachfolger? Bin ich bereit, meine eigenen Pläne zurückzustellen, um dorthin zu gehen, wo Jesus mich führen will? Bin ich bereit, meine eigenen Träume sterben zu lassen, damit Jesus durch mich Frucht bringen kann? Das kann zum Beispiel bedeuten, dass du von einem Ehepartner träumst und Jesus sagt dir, wenn du alleine bist, kann ich dich viel besser gebrauchen. Denn dann bist du frei und unabhängig und musst nicht noch für eine Familie sorgen. Es kann bedeuten, dass du um Gesundheit bittest. Und Jesus sagt dir, wenn du krank bist, bist du ein besserer Zeuge für mich. Denn dann sehen die Menschen, dass du eine Hoffnung und Zuversicht ausstrahlst, trotz deiner Leiden, und dass du eine Kraft hast, die größer ist als deine eigene Kraft. Es kann sein, dass du dir Sicherheit wünschst, ein festes Gehalt, das dich absichert. Und Jesus sagt dir, wenn du in der Abhängigkeit von mir bleibst, lernst du auf mich zu vertrauen. Aber es sind manchmal auch viel kleinere Dinge. Bin ich bereit, auf Rachegedanken zu verzichten, weil Jesus mir sagt, vergib demjenigen, der dich verletzt hat? Bin ich bereit, die Wahrheit zu sagen, auch wenn es mir Vorteile bringen würde, zu lügen? Ich weiß, das sind Fragen, die ans Eingemachte gehen. Und es ist auch sehr leicht, da vorne drüber zu reden. Eine ganz andere Sache ist es schon, wenn Jesus in einer ganz konkreten Situation sagt, bist du bereit, deinen Willen aufzugeben, um das zu tun, was ich von dir möchte? Auch für Jesus war das nicht einfach. Obwohl er mit Gott vertraut war und Gott wahrscheinlich viel mehr liebte als wir alle, musste er sich dazu durchdringen, Gottes Weg zu gehen. Im Garten Gethsemane hat er stundenlang darum gekämpft. Immer wieder hat er gesagt, Vater, wenn es möglich ist, nicht den Weg ans Kreuz zu gehen, dann erspar mir das. Aber er hat sich durchgerungen zu dem Satz, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und ich glaube, darum geht es letztendlich. Letztendlich ist es nicht so wichtig, ob ich zu denen gehöre, die Jesus ablehnen oder ihm begeistert zujubeln, sondern es geht mir darum, gehöre ich zu denen, die sagen, mein Wille geschehe, oder die sagen, dein Wille geschehe. Gehöre ich zu denen, die zu Jesus sagen, folge mir nach und segne meine Pläne, oder gehöre ich zu denen, die Jesus nachfolgen und nach seinen Plänen fragen? Jesus sagt, wo ich bin, da soll auch mein Diener sein. Natürlich wollen wir bei Jesus sein, am Ende, wenn wir dann gelobt werden, geehrt werden und Jesus auf dem weißen Pferd daherkommt, dann wollen wir bei ihm sein. Aber sind wir auch bei ihm, wenn er verlacht wird? Das heißt nämlich, dass es uns ebenso gehen kann. Jesus sagt, wer mir folgt, dem wird es nicht besser gehen als mir. Ein Diener muss nicht damit rechnen, dass man ihn besser behandelt als sein Meister. Sind wir also bei Jesus, wenn er verspottet wird, wenn er zu Unrecht beschuldigt wird, wenn ihn viele seiner Freunde im Stich lassen, wenn man ihm alles nimmt, was er hat, sind wir dann bei ihm? Wenn wir bei Jesus sind, auch wenn wir scheinbar alles verlieren, dann werden wir auch bei ihm sein, wenn er in seiner Herrlichkeit erscheint. Dann werden wir erkennen, dass das Leben, das er uns gibt, wesentlich wertvoller ist als das Leben, das wir uns selber ausgesucht hätten. Ich sagte vorhin, an Jesus scheiden sich die Geister. Und keiner kommt um die Frage herum, wer ist dieser Jesus für mich? Wie stehe ich zu Jesus? Will ich meinen eigenen Weg weitergehen, egal ob als Ungläubiger oder als religiöser Mensch? Oder bin ich bereit, mich ganz auf Jesus einzulassen? Herr Jesus, du rufst uns in deine Nachfolge. Du sagst, komm mit mir, sei da, wo ich bin. Und oft sträube ich mich dagegen, weil deine Pläne meinen Plänen widersprechen, weil ich anderes vorhab, weil ich Schweres und Leid vermeiden möchte. Gib mir den Mut, bei dir zu sein, mit dir zu gehen, egal wohin du mich führst. Gib mir das Vertrauen zu dir, dass ich meinen Willen aufgebe, da, wo er deinem Willen widerspricht. Lass meinen Wunsch, bei dir zu sein, größer werden, als der Wunsch, meine Wünsche durchzusetzen. Amen.